Essen kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 247. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Und du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
Ja, wir haben das Erstlingswerk vom lieben Sebastian im Glasl gehabt.
Genau.
Trettlerwein heißt das ganze Weingut dahinter quasi. Und wir haben Blaufränkisch 2023 im Glasl gehabt. Den allerersten Wein, den der Junge gemacht hat.
Blaufränkisch Schiefer 2023, Erstlingswerk und fort.
Mit quasi 20 Jahren, oder damals war er nicht einmal 20. Ne?
Damals war er 17, 18.
Ja, also irrsinn, richtig, richtig schöner Wein.
Ja.
Mega Mittelburgenland, aber eher mit diesem Schiefer eher in Richtung Südburgenland zu verorten, von der Stilistik her. Ultra fein, richtig geiler Wein, einfach soft pur und dann eine Struktur hinterher. Mega. Also das war sehr, sehr beeindruckend und die Geschichte sowieso. Also, dass in den jungen Jahren, weil der hat ja schon mit 15, 16 angefangen, sich zu überlegen, wie er das alles ganz genau machen wird.
Sag ich ja arg.
Dass du so strukturiert das alles hinbringst und das dann aber auch funktioniert. Mhm. Na, weil ich meine, gut, ist eh schon mal beeindruckend, wenn du da was überlegen kannst, aber dass du das dann auch hinbringst.
Ja.
Und dass du halt auch checkst, ja, so ein Stefan Wellanschitz ist ganz cool, da könnte ich mich mal ein bisschen anhalten und bei dem ein bisschen mitverkosten und der kann mir ein bisschen ja, Feedback geben hin und wieder. Auch nicht schlecht.
Mhm.
Und sagt halt dann auch, wohin die Richtung geht. Also halt präzise, fein, elegant, soft, pur und gehen wir. Ich bin so gespannt, was da noch kommt.
Ja, also was da noch in petto ist und was auch die 25er-Jahrgänge oder der 25er-Jahrgang dann an Weinen bieten wird, ich freue mich schon sehr aufs Verkosten.
Oh ja.
Gut, und jetzt hast du wieder einen Wein für mich in funky neuen Gläsern, über die ich mich vorher schon echauffiert habe kurz. Ignoriere die Glaseln jetzt einmal und schauen wir den Wein an. Rot natürlich hier. Im Gegensatz zum letzten Wein, den wir hatten, viel heller.
Nicht ganz blickdicht hier, ja, richtig.
Ah, eher so in dieses, ja, so backsteinige fast gehen schon.
Bisschen backsteiniger, ja, voll. Ja.
Schauen wir uns das einmal an. Es ist schon, hat so eine ganz kleine Reduktion natürlich auch drinnen. Mhm. Schon viel fleischiger.
Es ist richtig fleischig. Ja. Die Frucht ist einfach ultra fleischig, gell mal.
Mhm. Und du hast da sau viel Kräuterigkeit da drinnen. Mhm. Also Vegetabilität fast, weißt du,
ja,
was ich meine?
Voll.
Also ich finde es schon richtig geil, dass du fast so ein Gesöchtes drinnen hast.
Ja, ja.
So es richtig
hat,
was Rauchiges.
Es hat wirklich so eine Rauchigkeit drinnen, voll.
So ein bisschen speckig, schön fleischiger.
Ja. Voll. Also fleischig ist richtig, richtig fleischige Frucht, richtig helle rote Frucht, da finde ich.
Ja, voll.
Und die finde ich sehr, sehr pur da drin.
Ganz genau,
ne?
Wir sind wirklich in der roten Ecke. Ja. Sehr, sehr schön.
Mehr auf diesem so ein bisschen fast erdbeerigen, finde ich.
Ja, aber schon auch so helle Kirsche.
Ja.
So ganz geradlinige, schöne, helle Kirsche. Ganz, ja. ganz fresh.
Ja.
Schön.
Ja, und sehr pur da drinnen, finde ich. Also es ist sehr, das sticht so in der Mitte so ein bisschen aus und rundum ist dieses Fleischige, dieses leicht Gesöchte, wie du sagst, dieses Rauchige, diese Würze.
Schöne Würzigkeit da drunter, ja.
Ja, voll.
Und es riecht schon fast so ein bisschen nach Wärme gefüllt. Also dieses ja. ganze rundum gibt mir schon so dieses,
ich finde auch, dass diese,
da ist nicht kalt.
Diese rote Frucht schon ein bisschen
nach Extrakt riecht, ja.
Nicht eingekocht riecht, aber ein bisschen wärmer riecht einfach.
Ich finde es, also es riecht so, als wird es nachher ordentlich Extrakt haben, einfach am Gaumen.
Voll.
Aber schauen wir mal, warte. Wow, das zirkt auch. Ordentlich. Vor allem, du hast am Anfang, ich muss da jetzt echt nachüberarbeiten.
Ja, ja. Ist nicht so einfach, gell?
Nein. Du hast am Anfang wirklich diese Frucht, die kommt sofort, die ist instantly da. Du hast weniger von diesem fleischigen Gesöchten. Es kommt eher
voll.
Erst zu hinten nach, gemeinsam mit ein bisschen Würzigkeit.
Ja.
Du hast einen Haufen an doch relativ rustikalem Tannin tatsächlich.
Ja.
Relativ feinkörnig aber.
Ja.
Aber durchaus körnig.
Aber schon.
Und das
da.
Fährt einmal drüber da.
Das planiert dich komplett.
Jetzt
ja.
bin ich da, alles andere kannst du vergessen. Ne?
Das
Einzige, auf das du
weg.
Dich konzentrierst, bin ich. Und eine richtig schöne Säure dabei.
Vollgas.
Also das ist schon eine richtig geile Kombination.
Vor allem auch finde ich so ein Strahl aus Säure und Tannin, der sich komplett zusammentut und dann
und
einfach
geht.
Einmal komplett über die fährt. Es
Absolut.
Ist schon ein bisschen, als würde dieser ein Kleinbus überfahren, sagen
ja,
wir so.
Ich würde auch auf einen Kleinbus gehen, es muss kein ganzer Lastwagen sein, weil so brutal sind wir nicht.
Nein.
Aber der Kleinbus nimmt schon mit.
Ja, ja.
Und was bleibt, ist wirklich dieses Würzige.
Ja, ja. Die Würze fährt und fährt und fährt und fährt.
aber es bleibt nicht in seiner, also es bleibt da nichts Brutales von dem Ding. Während du es im Gaumen hast, fährt das immer wirklich drüber und dann danach geht das trotzdem zusammen. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es nach hinten offen bleibt, weil manchmal hast du es.
Nein, gar nicht.
Das ist es nicht.
Es zieht sich super zusammen.
Es zieht sich wieder zusammen, ja.
Und es bleibt ewig gefüllt.
Ja.
Also so wirklich so diese letzten Anklänge von ein bisschen Frucht plus diese Würzigkeit bleibt einfach komplett im Gaumen. Ja.
Es kommt auch hinten nachher dann trotzdem nur so ein Schwung an genau dieser Extraktsüße fast.
Mhm.
Natürlich wunderschön.
Ja.
Macht mir persönlich auch sehr viel Spaß natürlich.
Ja, ja, weil diese Saftigkeit dadurch halt einfach nochmal bleibt. Ja.
Ja, genau, es trocknet dann nach hinten gefühlt nicht aus.
Ja.
Weil es ist manchmal auch gefährlich, wenn du Weine hast, die einfach so ein doch ein relativ hartes, rustikales Tannin hat, das halt einfach so ein bisschen über die drüber fährt.
Ja.
Dann ist es gefühlt nach hinten hin fast zu wenig an diesem Extrakt, zu wenig Saft, das nur da bleibt und hier hast du diesen Saft hundertprozentig.
Ja. Und dann wird es mühsam nämlich. Wenn das,
ja,
wenn
dann
das
wirst du nicht viel davon trinken.
Genau.
Ja.
Wenn das Tannin so abstoppt,
ja.
Weil das Tannin selber, das wird schon abstoppen, aber gemeinsam mit diesem Extrakt und mit dieser Säure, die sich da rein verbindet, funktioniert das halt super.
Voll.
Also das hat Trinkfluss ohne Ende, obwohl es so viel Tannin hat. Jetzt kommt in der Nase auch immer mehr so ein bisschen dieses Florale raus. Mhm. Es hat jetzt im Glasl da auch nochmal ein bisschen, es war jetzt eine Stunde in der Karaffe oder so, nicht wahnsinnig lang,
ja.
Weil das eh fährt direkt. Aber es hat jetzt noch ein bisschen an dieser Floralität, finde ich, gewonnen und dieses Fleischige geht ein bisschen zurück.
Also das braucht ja wirklich dieses offene Glasl.
Mhm.
Das öffnet sich so schön da gerade. Und ich finde, du hast dieses florale Thema tatsächlich am Gaumen.
Voll.
Es ist selten, dass du das am Gaumen übersetzt.
Das zieht sich voll weiter.
Hier
ja.
Hast du es. Cool.
Mhm. Urschön.
Insgesamt einfach eine Kombination, die sehr, sehr viel Spaß macht.
Mhm.
Es gibt mir natürlich 100% Italien-Vibes,
richtig.
Wie zu erwarten war. Ein sehr, 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 sehr schönes Ding. Es gibt mir auch natürlich klassischerweise, ich bin nicht uralt, aber ich bin auch nicht mehr ganz jung, Vibes.
Mhm.
Weil das Tannin halt nur unendlich viel Grip hat und nur sehr, sehr, sehr jung wirkt. Aber insgesamt alles andere halt schon hundertprozentig da ist und du hast jetzt auch gesagt, das ist nicht ewig, ewig in der Karaffe gewesen.
Nein, nein. Also es war eine Stunde in der Karaffe.
Ja.
Und that's it.
Sehr, sehr fein.
Das kann man machen, muss nicht. Also das geht auch aus der Flasche direkt Vollgas.
Mhm. Fort.
Aber
richtig schön.
Wie du eh gesagt hast und erzählt hast, das hat halt ein bisschen diese Reduktion am Anfang, so ein bisschen dieses Fleischige, das sich aber dann schneller wieder verliert und eher in dieses Florale dann reingeht.
Ja.
Kann man ein, zwei Stunden karaffieren. Ist natürlich nicht ewig alt, wie du schon angesprochen hast.
Aber sind wir da wieder bei unseren italienischen Freunden?
Naja, wenn es nach Italien schmeckt, wird es Italien sein.
Ja. Herrlich. Nachdem ich 100.000 Mal angesprochen worden bin auf, oder Barbaresco hätte schon erfahren können, sage ich jetzt als allererstes Barbaresco einfach zur Sicherheit. Genau zu wissen, es ist wahrscheinlich nicht Barbaresco hier.
Es ist nicht Barbaresco.
Schade. Aber es gibt natürlich insgesamt Piemont-Vibes.
Das ist richtig.
Sehr gut. Jetzt hoffentlich habe ich mal mein Barbaresco
Trauma
hier bewältigt, gemeinsam mit euch alle gemeinsam. So, wo tun wir dich hin, mein Freund? Also es wirkt insgesamt schon relativ jung.
Mhm.
Ich weiß, dass Nebbiolo hier
drinnen ist,
ganz genau. Und ich weiß, dass der Nebbiolo hier sehr lange sehr jung wirken kann. Aber ich würde trotzdem sagen, das ist ein relativ aktueller Jahrgang.
Mhm.
Stimmt
korrekt.
Das? Wunderbar.
Das ist korrekt.
Und es ist schon was man jetzt sofort antrinken kann. Deswegen kämpfe ich gerade so ein bisschen mit der genaueren Einordnung.
Mhm.
Also es wirkt insgesamt nach irgendeiner Produzentin, irgendeinem Produzenten, die mich der jüngeren Riege zuordnen würde.
Ja, sehr gut. Mhm. Ich meine, sowas kann auch von wem so schmecken, der das schon länger macht, aber grundsätzlich stimmt es in dem Fall.
Von der Stilistik her einfach, ja. Was in meinen Kopf kommt mit dem, was ich sonst vergleichen kann. Mhm. Ja, jahrgangstechnisch, also ich wäre tatsächlich nicht sofort auf Barolo gegangen, einfach weil es jetzt schon so da ist und so fresh ist. Aber es hat natürlich die Eleganz, dass man es auch Richtung höchste Riege stecken könnten.
Ist lange nicht Biologie.
Lange, wunderbar. Mhm. Und Winzerin, Winzer, kann ich kennen oder kann ich nicht kennen?
Ich fürchte nicht.
Ja gut, dann.
Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, du kannst die Winzerin Winzer kennen, wer wäre da eingefallen oder in welche Richtung warst du gerannt? Hättest du da was im Kopf, wo du sagst,
ich
erinnert mich irgendwie in Richtung von?
Also grundsätzlich erinnert es mich an Richtungen, die wunderschön sind, die ich sowieso immer gerne trinke im Piemont und die auch so ein bisschen Richtung feiner gehen trotz allem, weil das ist schon Tannin, das intensiv ist aber es, der schlägt dich trotzdem nicht komplett. Ja. Also du kannst da einfach Glaseln davon trinken, Mehrzahl. Ne?
Ja, ja. Und auch die Frucht und die, diese Floralität, das geht alles eher in dieses Erhebende und nicht genau. In dieses dichte Tiefe, was es halt auch sehr gern gibt.
Ja. Ja, also sowas, was halt dann zum Beispiel in der Höchstform, was weiß ich, Rinaldi macht, sowas, was in der Höchstform Acantina d'Arcy zum Beispiel macht bis zu einem gewissen Grad. Das ist die Stilistik, in die ich es ungefähr einordnen würde, plus minus. Wobei die teilweise fast nur ein bisschen weniger Tannin haben gefühlt. Also nur ein bisschen zugänglicher sind. Ja, gerade
d'Arcy finde ich immer ein bisschen nah mehr auf diesem puren Saft aufgelegt.
Aber da kommt es auch ein bisschen drauf an, welchen Jahrgang du hast wahrscheinlich.
Ich verstehe diese beiden Marker beide und finde die beide auch sehr gut dafür. Mhm. Was ja super ist. Weil ich meine, wenn du mit den zwei verglichen wirst, dann...
Genau. Also es ist halt so die Stilistik, in die ich es einordnen würde ungefähr, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Ne?
Also ich finde auch so grundsätzlich die Aussage, wenn du gern Rinaldi oder Cantina d'Arcy trinkst, dann wird dir das schmecken. Punkt.
So ist es.
Ja.
So ist es. Gut, erzähl mal wer.
Ja, ich habe mir es sehr, sehr einfach gemacht heute. Wir sind, wie du schon richtig erkannt hast, natürlich nochmal im Piemont.
Yes.
Keine Sorge, es gibt bald wieder Abwechslung, aber ich habe diese eine Folge noch gehabt und die... Ich finde den Wein einfach so geil. Dass
für mich brauchst du nicht abwechseln.
Ja, für mich
mach
auch
ruhig Piemont-Folgen, gar kein Problem hier.
Das ist die Leute wollen alles ein bisschen hören, nicht nur immer Piemont.
Okay.
Jedenfalls habe ich mir auch gedacht, wenn wir schon in der Region sind quasi, dann passt es ja auch, wenn wir den Winzer quasi fast gleich hassen lassen wie in der letzten Folge.
Was?
Zur Erinnerung, wir waren ja mit Folge 243 beim Weingut Bruno Rocker, wir waren in Barbaresco, das hast du ja schon schön aufgearbeitet, ein kleines Trauma, und wir haben heute einen Namensvetter im Podcast, der aber doch nichts mit dem Weingut Bruno Rocker zu tun hat. Der Winzer, um den es heute geht, heißt Orlando Rocker.
Never.
Also auch Rocker.
Never heard.
Und hat seine Weingärten im DOCG Barolo, genauer gesagt in Monforte d'Alba, im südlichen Zipfel quasi vom Barolo DOCG. Nicht nur geografisch unterscheidet sich das Weingut völlig von der letzten Piemont-Folge, auch alles andere wird komplett anders sein. Aber dazu gleich mehr. Zuerst muss ich noch auflösen, Lange Nebbiolo, richtig?
Yes.
2023.
Wunderbar.
Also 23, aber schon sehr, sehr schön antrinkbar, finde ich.
Absolut.
Weil 23 eigentlich trotzdem im Vergleich jetzt zu 21 oder so immer noch ein bisschen mehr Zeit braucht, gefühlt.
Das funktioniert schon.
Aber das funktioniert schon super, so wie du auch gesagt hast. Das steht zwar jung da, aber eigentlich nicht ganz jung.
Nein.
Also ist 23 schon eigentlich geil.
Kann man gut machen.
Richtig. Ich habe im Vorfeld mit der Cecilia Rocker telefoniert, der Schwester vom Orlando.
Mhm.
Und eigentlich muss man sagen, sollte das Weingut Cecilia und Orlando Rocker heißen.
Aha.
Weil sie ist schon sehr, sehr wichtig für das Ganze und das wirst du auch gleich noch hören.
Mhm.
Die Cecilia und der Orlando sind im Herzen der Lange aufgewachsen, sind natürlich extrem in dieser Region verwurzelt, wie alle Leute, die im Piemont aufgewachsen sind. Das geht, glaube ich, gar nicht anders. Aber ihre Eltern waren selber keine Weinbauern, sondern der Papa hat eine Weinhandlung und ein Lokal gehabt.
Ah, okay.
Entsprechend kannst du dir vorstellen, Wein war sehr, sehr wichtig.
Ja.
Die Cecilia hat gemeint, es war ein Fundamental Ingredient von ihrem Leben damals. Und ja, halt einfach Hauptbestandteil. Und auch das Aufwachsen war halt viel Wein.
Ja, sicher.
Die Mama hat natürlich genauso im Lokal und in der Weinhandlung mitgearbeitet.
Der richtige Familienbetrieb.
Genau, Familienbetrieb.
Ja.
Und entsprechend waren die halt nie daheim, klar. Und dieses Wirtshauskind und Wirtshausfamilie hat es in dem Fall nicht hundertprozentig so gegeben, weil man hat damals im Wirtshaus noch rauchen dürfen.
Ah ja.
Und da war es halt jetzt nicht leiwand, dass du da die Kinder mitnimmst ins Wirtshaus und so. Das ist dann nie so richtig passiert. Und so hat die Cecilia gesagt, sie sind im Endeffekt sehr viel ohne Eltern quasi gewesen und sind sehr viel bei Tante und Onkel aufgewachsen.
Mhm.
Dort haben auch die Großeltern gewohnt quasi. Und das war so eher ein Netzwerk. Und die Cecilia hat auch erzählt, dass für sie die Tante und der Onkel quasi genauso ihre Eltern waren.
Ah, ja.
Also sie sagt, sie haben eigentlich zwei Elternpaare quasi.
Praktisch.
Und die sind für sie wirklich gleichwertiger.
Mhm.
Also extrem innige Beziehung, auch weil Tante und Onkel eine Tochter gehabt haben.
Mhm.
Die aber als Kind verstorben ist, mit 9 Jahren.
Ja.
Und das heißt, die zwei waren so ein bisschen die Kinder, die es nie gehabt haben, weil die haben danach nie wieder Kinder gekriegt.
Mhm.
Und dadurch waren Cecilia und Orlando so ein bisschen die Kinder, die es halt gern gehabt hätten. Und das war ein sehr, sehr guter Ersatz irgendwie für sie. Und das hat halt gepasst.
Mhm.
Damit du dir ein bisschen vorstellen kannst, wie intensiv diese Beziehung ist, während ein Videocall, den ich mit der Cecilia und mit Orlando gehabt habe, ist einmal die Tante ins Bild gekommen, hat sich das einmal angehört. Die versteht jetzt zwar kein Englisch, aber die hat reingewinkt, hat sie mir einmal angeschaut.
Süß.
Hat sie gedacht, Ah, das scheint schon zu passen. Dann hat sie 3-4 Minuten angehört und dann ist es wieder gegangen.
Wunderbar. Ja, irgendwie musst du schon schauen, ob das jetzt passt.
Voll. Also extrem wichtige Bezugsperson einfach. Und jetzt sind wir natürlich im Piemont. Jetzt haben wir eh schon gesagt, ja, die Eltern haben kein Weingut, sondern ein Lokal. Und du wächst bei Tante und Onkel auf. Dann macht es natürlich Sinn zu fragen, okay, was machen dann die?
Also, ja, weil genau.
Es ist ja trotzdem noch immer das Piemont. Was machst du denn außer Wein
und Gastro?
Wein verkaufen, ja, und ein bisschen Gastro, genau. Natürlich ist der Onkel von Orlando und Cecilia einer der bekanntesten Winzer der Region. Und über den müssen wir jetzt auch noch einen kleinen Exkurs machen.
Ja, bitte.
Sein eigener Vater hat über diesen Winzer gesagt, er ist ein wildes Flugzeug. Weil er schon als junger Bub seine komplett eigenen Ideen gehabt hat. Der Onkel von Cecilia und Orlando Rocker war der Domenico Clerico.
Mhm.
Der Name sagt er was, ja. Einer der bekanntesten Namen in der ganzen Region, hat in die 70er sein eigenes Weingut aufgebaut, nachdem der Papa noch Trauben verkauft hat. Der Domenico war kompletter Modernist, federführend bei den Barolo Boys, hat auf grüne Lese und auf Barrique gesetzt. In einer Zeit, wo die Kirchen dich geschimpft hat, weil du da Trauben übergeschnitten hast. Also so hart war das.
Ja,
also
ja.
Sehr erzkonservative Region, sehr katholisch. Wir sind immer noch in Italien und dann auch noch in einem ruralen Gebiet. Ne?
In einem super konservativen Gebiet einfach.
Richtig, ja. Und auch ein super armen Gebiet zu der Zeit.
Ja, stimmt.
Dann schneidest du da Trauben runter. Also die haben quasi im Ort wirklich geschimpft.
Ja, kann man es vorstellen.
Und der Priester damals hat halt gesagt, ja, du bist ein Sünder, weil das geht nicht und du kommst in die Hölle.
Stell dir das vor.
Also richtig, richtig heftig. Und der Domenico Clerico hat sich natürlich nicht nur von der Kirche schimpfen lassen, sondern auch von den ganzen Traditionalisten.
Klar doch.
Das kommt auch noch dazu. Also schwierig, aber er hat sich natürlich nicht abbringen lassen von seinem Weg und war eben einer der wichtigsten Wegbereiter von modernen Barolo. Das kann man gern so sagen. Und nur damit du ein Verständnis hast, wie erfolgreich das Ganze auch war,
also
auch auf monetärer Basis. Der hat so Anfang der 2010er Jahre, also 2010, 2011, sich ein Weingut hingestellt und kolportierte knapp 10 Millionen Euro.
Nicht bad,
also
Domenico.
Trotzdem ist die Produktion aber nur bei rund 100.000 Flaschen blieb. Also der hat jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht im Vergleich.
Ja.
Weil wenn du sagst 10 Milliliter hitten, dann denkst du eher so an, ja passt, 100 Hektar und gehen wir.
Grundsätzlich, ja.
Das waren immer nur diese 20, 25 Hektar.
Org.
Aber hat halt großteils Barolo gemacht.
Ja, gut.
Die sehr, sehr gut verkaufen können, weil halt du dann mit dem Standing Preise aufrufen kannst, die halt ein bisschen höher sind.
Yes.
Und dann geht das schon. Also, ja. Man merkt da halt auch quasi, dass der Domenico Clerico seit seines Lebens leider sehr, sehr groß gedacht hat. Er ist 2017 viel zu früh an einem Gehirntumor verstorben.
Oh, okay.
Und jetzt müssen wir wieder zurückgehen zu Cecilia und Orlando Rocker, die zwei Geschwister, wachsen eben bei den Clericos am damals noch alten, das Neue hat es dann noch nicht gegeben, Weingut auf und das war halt das absolute Paradies für zwei Kinder, haben sie erzählt. Du hast urviel Katzen, du hast urviel Hund, du hast Kaninchen, komplette Natur rundherum, urviel Platz, hat ihnen auch voll getaugt. Der Orlando hat auch gesagt, als Kind war sein Traum immer, dass er mal eine Farm hat, überall Tiere. Also seine Idee war tatsächlich, alle Weingärten roden, da einfach nur Flächen für die Tiere machen. Weil das Weinthema, das hat ihm zu der Zeit als kleines Kind noch gar nicht interessiert. Er hätte einfach aus der großen Baustelle lieber gern statt am Weingut lauter Stallungen gemacht, die Weingärten gerodet und da halt einfach Flächen für Futter für die Tiere quasi gemacht und fertig. Ja, Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen, aber
Kurve gekratzt.
Grundsätzlich schon eine geile Idee, finde ich. Also kann man schon auch machen. Die Cecilia hat gesagt, sie hat vor kurzem ein Video gefunden von ihr aus der Unterstufen, wo sie halt so ein Interview gibt, quasi, was sie später mal machen will. Da sind die ganzen Kids mit 11, 12 gefragt worden, was sie mal machen will. Und sie hat damals sehr selbstbewusst gesagt, sie will mal an einem Weingut arbeiten.
Jawohl, Cecilia.
Also hat schon sehr, sehr gut gewusst, wo der Weg hingehen soll. Ich habe dann auch ein bisschen verschwiegen, wie alt der Orlando und die Cecilia sind.
Ja,
die sind nämlich echt noch sehr, sehr jung. Cecilia ist 26 und der Orlando 23.
Wow, okay.
Das heißt, diesen Wein vor 3 Jahren quasi, hat er mit 20 gemacht.
Ey, was ist mit den ganzen argen Jungwinzer?
Ja, es ist wieder eine sehr, sehr junge Jungwinzer-Folge, weil du wirst hören, das ist nicht sein erster Wein, sondern er macht das schon ein bisschen länger.
Wild.
2020, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist der erste Jahrgang.
Boah.
Das heißt, der hat tatsächlich 17. mit 17 seinen ersten, aufpassen, Barolo gemacht. Aber dazu später mehr. Wir müssen uns jetzt erst einmal anschauen, was die zwei so insgesamt machen. Der Orlando hat einmal, nachdem das mit den Tieren nichts geworden ist und der Onkel doch das fette Weingut hingestellt hat, doch Weinbauschule begonnen.
Ja.
die Cecilia, ein bisschen älter eben, hat ihre zweite Leidenschaft verfolgt und hat Sprachen studiert.
Mhm.
Englisch und Französisch.
Sehr gut.
Deutsch wollte sie auch machen. Das war aber dann so zart, dass sie auf Spanisch gewechselt hat.
Ja, ganz ehrlich, Spanisch ist ein lustiger.
Ja, ich glaube auch. Und Deutsch hat es gesagt, also das war echt eher zart. Irgendwann will sie es noch lernen, aber schauen wir mal.
Ja.
Im Anschluss an die Sprachen hat es dann aber auch noch eine Ausbildung im Bereich Genuss quasi gemacht, mhm, nämlich in Parma, in der Alma.
Oh.
Das nennt sie selber The Food School.
Ja, also ich weiß ganz genau, was es ist. Mhm. Herrlich.
Genau. Richtig Essen und Genuss fokussiert. Und der Orlando hat eben währenddessen Weinbau gemacht, hat sie auf Önotechnologie spezialisiert, mhm, und ein paar Praktika gemacht, wie man das halt natürlich so macht. Er war mal mit 16 in Alba bei Ceretto.
Mhm.
Also mal schon ein guter Start.
Gutes Praktikum für mit 16.
Richtig, dann ist er nach Alto Adige gegangen bei Poia e Sandri. Da hat es Weiß und Rot gegeben, mhm, also ein bisschen Sprudelversuche, also das war sehr ein Mix.
Mhm.
Oder alles einmal ein bisschen gesehen. Dann wieder zurück kam Lese bei Rocca di Manzoni in Monforte selber.
Mhm.
Und nochmal zwei Lesen beim Paolo Scavino. Ein sehr, sehr großer Name, auch in dieser Domenico Clerico Modernista Barolo Boys Riege quasi. Also auch so einer von den Gründervätern dieses modernen Barolo, kann man so sagen.
Er war also gut unterwegs insgesamt.
Yes, yes.
Ja.
Aber das war nicht alles. Er ist natürlich auch nochmal kurz nach Neuseeland gegangen.
Ah.
Weil er hat sich gedacht, ja, so im Frühjahr eine Lese bei Vavasur, komplett Sauvignon fokussiert,
mhm,
kann ich auch mal machen, weil die Idee war, ein bisschen Weißwein kennenlernen,
ja,
weil er gesagt hat, okay, er hat jetzt ein bisschen Alto Adige, ein bisschen gesehen, dass Weiß auch geht,
mhm,
und er will schon auch wissen, wie das funktioniert, weil halt trotzdem im Piemont 99% rot sind.
Ja, sicher.
Und wer weiß, wie sich das zukünftig entwickelt, lieber mal gesehen haben und auch mit dem Hintergrund einmal so ein richtig riesiges Weingut zum sehen.
Mhm.
Also das ist schon richtig groß, die machen ein bisschen mehr und grundsätzlich halt auch in Neuseeland gibt es halt urviel fette Riesenbetriebe,
ja,
und das ist halt ein bisschen ein anderes Arbeiten, haben wir eh schon öfter gehört. Das wollte er sich halt auch anschauen, dass er einfach diese größeren Strukturen mal sieht. Plus andere Ecken von der Welt, kannst du schon machen.
Immer spannend.
Entscheidend für eine eigene weitere Entwicklung ist dann eigentlich das Jahr 2020.
Mhm.
Die Cecilia ist gerade im Lehrgang an der Alma in Parma, der Orlando im letzten Jahr seiner Ausbildung,
mhm,
und dann kommt Corona.
Ja, genau.
Kommt so eine kleine Pandemie und dreht einmal alles ab.
Mhm.
Alles auf Stopp, alle daheim, alles zu. Der Orlando hat für die Abschlussprüfung quasi einen eigenen Wein machen müssen.
Mhm.
Du hast quasi Abschlussprüfung, machst deinen Wein, damit der halt dort herzeigt wird und der wird benotet. Und sie haben selber ein kleines Stückchen Weingarten, das gehört dem Papa.
Mhm.
Und das ist direkt im Herzen von Bussia.
Mhm.
Also extrem geile
Nicht
Lage.
Schlecht.
Ja, ja. War eine Fläche, die eigentlich immer Pachtvertrag ausgrenzt, zurückgeben. Das hat sie perfekt eigentlich eingegliedert, mhm, in das Ganze. War für den Orlando super. Die Cecilia hat gesagt, dadurch, dass sie alle daheim waren und das ein bisschen fad war, weil fürs nicht machen können, das Lokal war natürlich zu.
Ja.
Weinhandlung ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel gegangen. Jetzt haben die halt alle als Family in dem Weingarten mitgearbeitet. Also das war wirklich so ein kleines Familienprojekt.
Wie lieb.
Und sie hat gesagt, das war einfach richtig cool, weil du bist draußen gewesen, hast, mhm, draußen was arbeiten können, hast was machen können gemeinsam. Für den Orlando natürlich extrem super, weil halt sein Ding. Und das war halt einfach eigentlich eine schöne Zeit und ein schöner Zufall eigentlich. Der Orlando selber hat gesagt, er hat während der Weingartenarbeit immer die AirPods drinnen gehabt quasi und hat sich halt die Kurse von der Schule anhören können. Also er war halt einfach quasi online dabei. Das geht halt während der Corona-Zeit, weil da war eh keine Möglichkeit, dass du irgendwie anwesend bist, mhm, aber es ist alles online abgelaufen und das ist sich ganz gut ausgegangen, dass er halt dazugehört hat. Er hat halt nicht immer gesehen, was jetzt irgendwie auf die Slides war, aber war jetzt auch nicht so wichtig, sondern eher den Ton drinnen gehabt und hat ein bisschen was arbeiten können im Weingarten.
Ja.
Auch ganz angenehm. Und über den Wein selber, den der Orlando da machen muss, haben sie jetzt ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel nachgedacht zu dem Zeitpunkt. Da ist eher darum gegangen, der Wein soll halt für dieses Projekt gemacht werden. Sie machen den ganzen Weingarten, die ganze Arbeit im Weingarten. Dann lesen sie das und dann war für sie, also für Cecilia und Orlando klar, machen sie das einfach bei Clerico. Weil
ja gut, ist
das
aufgelegt,
passt,
ne?
Eh da und das, ja, passt, da ist alles dort und ja, es ist der erste Wein, es ist für die Prüfung und dann passt schon.
Mhm.
Anfang September, also ein paar Wochen vor der Lese, sind sie dann zur Giuliana, also zur Tante gegangen und haben gesagt, hey, wir würden den Wein jetzt gern bei euch im Weingut Domenico Clerico machen, passt das eh. Für sie war das Slam Dunk, das passt und
ja,
also es ist ja die Tante und quasi die Mama für sie und also
da würde keiner Nein sagen.
Genau. Und die Giuliana hat gesagt, ja, also grundsätzlich natürlich gern. Aber ihr wisst schon, dass da dann Orlando Rocker made by Domenico Clerico mehr oder weniger oben stehen muss.
Aha.
Wenn das bei einem Kölner ist, also da gibt es offensichtlich im Weingesetz gerade für Barolo nochmal strengere Regelungen, da darf nicht Orlando Rocker oben stehen. Sobald der Barolo umsteht, muss das von dem Winzer, der das vinifiziert hat, oben stehen.
Spannend, okay.
So. Und dann hat sie ja gesagt, das ist ja eigentlich auf Blödsinn, weil du willst doch den Wein machen, ich habe das jetzt alles gemacht, da muss doch dein Name umstehen und nicht unser Name. Also Blödsinn. Aber ich kann euch helfen.
Mhm.
Ich kann euch zwar den Wein nicht machen, aber ich kann euch eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, wo ihr das selber macht.
Okay.
Ohne meine Hilfe. Und zwar das alte Weingut Domenico Clerico.
Ah, stimmt, das gibt's noch.
Genau, also das ist quasi der untere Bereich vom Wohnhaus von den Clericos, wo die Giuliana oben wohnt. Und unten war das alte Weingut, das war auch jetzt nicht mini klein, sondern da ist ja schon einiges auch passiert, weil das ist erst 2010, 2011, dann ist das neue Weingut fertiggestellt worden. Das heißt, Fläche voll okay. Da ist dann dazwischen quasi das vermietet worden, dass du einfach ja, halt ein Lager hast für einen anderen Winzer, der hat das genutzt und so. Das war auch regulatorisch dann nicht immer so einfach, hat die Cecilia erzählt. Aber es war trotzdem halt eine Fläche, wo damals schon 100.000 Flaschen produziert worden sind. Das heißt, da kannst du schon was anfangen. Damit ist eigentlich viel zu groß. Und dann ist das Ganze seit 2017 auch noch leer gestanden. Das heißt, es war nicht drin. Perfekt. Wunderbar. Sie haben eigentlich jetzt ein eigenes Weingut quasi, haben da eine Fläche, was arbeiten können. Eigentlich optimal, aber sie haben halt sonst nichts gehabt. Weil sie haben sich halt natürlich darauf verlassen, sie nehmen die ganzen Maschinen, sie nehmen die Fasseln bei Clerico, da parken sie sich irgendwas aus und das passt schon. Jetzt haben sie sich wirklich nicht überlegt. Jetzt haben sie halt da ein paar Wochen vor der Lese schnell Fassel zusammenkaufen müssen.
Puh.
Maschinen checken, was du halt brauchst, weil irgendwie Rebler war schon auch gut und so.
Ja, wenn, dann willst du es natürlich schon gescheit machen.
Ja,
ne?
Ja, klar, weil jetzt hast du ja trotzdem schon so viel investiert so und jetzt passt, dann machen wir halt gleich gescheit und dann ist das halt wirklich der erste Wein, dann ist das halt dann Barolo und Gemma. Dann willst du es ordentlich machen. Tanks gekauft, Schläuche gekauft, halt wirklich alles, was du brauchst. Schnell, schnell, bisschen unter Druck. Und dann haben sie 2020 eben den ersten Barolo Busse Sprun. Das heißt einfach Sporen auf Piemontesisch quasi oder gleichzeitig auch Hügelspitze.
Ah,
also Sperone quasi auf Italienisch quasi und Sprun im piemontesischen Dialekt. Und der Weingarten ist eben sehr, sehr weit oben in Bussia. Deswegen passt das ganz gut und dieses Sporen gefällt einem auch ganz gut, weil dieses neue Austreiben schon für den nächsten Jahrgang eigentlich, das hat ein neues Wording auch ganz gut gefallen, deswegen heißt das so. Den haben sie eben 2020 das erste Mal gemacht. Die Cecilia hat dann gleichzeitig am Weingut Domenico Clerico angefangen zum Arbeiten, weil sie neben der Ausbildung irgendeinen Nebenjob machen wollte. Der war halt ein bisschen fad.
Ja, gut.
Die hat gesagt, okay, gut, jetzt ist an der Schule quasi nicht so viel los oder meine Ausbildungsstätte quasi, weil das ist ja eigentlich keine Schule, keine Uni, sondern eher so ein Zusatzausbildungsding.
Ja, und während dem ganzen Covid-Thema war das natürlich wahrscheinlich relativ zu.
Da ist das alles zu, da hast du auch alles nur online, der war fad. Jetzt hat sie gesagt, ja, passt, Nebenjob. Aber während Corona findest du halt auch keinen Nebenjob irgendwo, weil keiner traut sich Leute anstellen.
Ja.
Das heißt, ihre erste Intention war gewesen, ja, irgendwo halt was Neues kennenlernen und nicht heimgehen, weil das ist ja eigentlich fad.
Ja, bist halt eingeschränkt in deinen Optionen.
Genau, und dann war halt so, ja passt, dann macht's natürlich das. Dann hat gleichzeitig auch noch der Vertriebsleiter von ihr gekündigt in der Zeit.
Ah, ja.
Das heißt, sie ist gleich mal aufgestiegen und hat auf einmal den ganzen Vertrieb gehabt.
Nice. Also, mit was?
Ja, mit 20 sowas tatsächlich. Und das ist halt schon richtig stark, ja.
Ja.
Und dann hat es halt einfach einmal internationalen Vertrieb übernommen, weil natürlich die liefern halt überall hier und haben Vertriebspartner auf der ganzen Welt. Das ist schon ein sehr renommiertes Weingut.
Ja.
Und hat halt einmal voll reingekackelt. Sie hat gesagt, das ist super spannend, super Chance natürlich auch. Gleichzeitig heißt es aber auch 150 Tage im Jahr unterwegs.
Ja, anstrengend ist es natürlich genauso.
Ja. Klar. Von Singapur über Amerika bis nach Schweden, also schon ziemlich intensiv, aber für ein Sprachentalent wie sie, sie ist auch natürlich eigentlich aufgelegt.
Stimmt eigentlich, ja.
Also hat schon super passt, aber war halt dann doch nicht der erhoffte kleine Nebenjob, sondern es war halt gleich Vollgas.
Ja.
Aber Vollgas kennen die zwei eh sehr gut. 2021 haben sie dann bei Orlando Rocker einen Weingarten dazugekriegt, also für ein kleines Projekt. Direkt neben dem kleinen Stück im Bussia, also auch super. Dieser Wein direkt aus Bussia.
Herrlich.
Ist halt natürlich geil, wenn du eine geile Lage hast.
Ja.
Geht das halt schon. Ein bisschen jüngere Reben, so um die 15 Jahre alt. Die Barolo-Weingarten-Reben quasi sind bis zu 35 Jahre alt. Also das ist nochmal ein Stickerl öder. Und haben dann eben erstmals diesen Wein gemacht, also den Lange Nebbiolo. Und dann haben sie überlegt, wie es das jetzt eigentlich geht mit dem Vermarkten. Und die Cecilia hat jetzt schon so ein bisschen Vertriebserfahrung. Ne? Die hat jetzt schon ein Jahr mal oder zwei, drei Jahre eigentlich, weil bis 21 dann am Markt kommt und so.
Ich würde sagen, mehr als nur ein bisschen Erfahrung
tatsächlich. Hat schon ordentlich Erfahrung im Vertrieb gehabt quasi bei Kerico. Ja, und hat dann mal geschaut, wie sie das machen könnten. Und sie hat gesagt, ja, also wir verkaufen das einfach in Italien, war der Plan. Mhm. Weil sie haben im Endeffekt so um die 5000 Flaschen. Ja, okay. Auch jetzt noch quasi, das ist gerade am selben Stand. Mhm. Das macht man einfach so in Italien ein paar Reste raus und das passt schon.
Ja.
Und die Cecilia hat halt von Kerico kennt, du gehst auf eine Messe. Große Messe, lernst dort deine Händlerinnen und Händler kennen, die verkaufen dir das und die Geschichte ist erledigt. Dann schreibst du noch ein paar E-Mail, du hast noch ein bisschen nachtelefonieren, so wie man das halt macht in einem renommierten, größeren Weingut. Das war mal gar nichts.
Also das hat halt du hast halt nicht den Namen.
Genau, das hat für Clerico passt, aber für ein junges Weingut, das noch keiner kennt, funktioniert überhaupt nicht so.
Also sie gesagt,
es war für sie am Anfang einmal ein Riesen-Learning.
Mhm.
Gar nicht das Erklären, sondern einfach, dass die Zielgruppe, die auf diese Messen unterwegs ist und diese Händlerstrukturen, die suchen nicht nach neue Junge.
Aha.
Dafür sind sie auch viel zu klar.
Ja, gut.
Das geht sich alles gar nicht aus. Also, denen ist das vollkommen wurscht, dass du jetzt da ein eigenes Projekt nebenbei machst. Erzähl mir lieber, was sie bei Clerico gerade tut und das war's.
Okay.
Und wenn du da irgendwelche Händler anschreibst, die Händler, die Clerico hat, sind nicht die Händler, bei denen sie heute sind, weil ganz eine andere Zielgruppe auch dann am Schluss.
Ja.
Ist auch eine andere Weinstilistik irgendwo. Also das ist schon einmal was anderes. Da geht es auch noch viel weniger darum, dass das immer dasselbe sein muss, sondern da kannst du wirklich spülen.
Yes.
Und bei Clerico hat sie ja selber gesagt, da müssen wir schon technisch arbeiten, weil da gibt es eine Zielgruppe, die will den Wein so, wie der schmeckt.
Mhm,
und
du so kannst kennt.
Nicht, genau, du kannst nicht da ultimative Jahrgangsunterschiede und stilistisch ein bisschen ausprobieren und so. Spült's nicht.
Ja.
Da ein neues Weingut, da ist das viel mehr wurscht. Also da geht es eher darum, dass du mal irgendwie wen kennenlernst. Und sie hat gesagt, das war tatsächlich so, dass sie jetzt dann zwei kleine Vinotheken gefunden haben in Italien, mit denen sie zusammenarbeiten.
Mhm.
Und der Rest ist eigentlich auf sie zugekommen an Händlern.
Wirklich?
Also ein bisschen Restaurants rund um.
Ja.
Und der Rest ist gekommen über Instagram, weil sie da ein bisschen was gemacht haben, ganz wenig.
Ja.
Mhm. Aber dann hat irgendwer halt einmal die Flaschen gepostet. Dann hat das seinen Zug gemacht in Händlerinnen, Händler, die halt neue Sachen suchen, die halt suchen, wer ist der nächste Domenico Clerico Black, sagt, oder wer ist der nächste große Winzer aus dem Piemont, und dann willst du das halt einmal kosten. Wenn du das im Glasl hast, findest du das geil.
Mhm.
Und da hat sie gesagt, das ist alles eigentlich direkt über sie haben es angerufen oder es hat irgendwer in einem Restaurant mal getrunken und die haben in Kontakt hergestellt, alles zu einer gekommen. Also auch richtig schön, aber es hat natürlich ein bisschen länger gedauert, bis dieser Schwung gekommen ist und nicht so. Du gehst auf eine Messe und die Geschichte ist gleich einmal erledigt quasi. Also haben sie sich ein bisschen einfacher und anders auch vorgestellt. Dafür ist jetzt halt richtig Schwung da.
Sehr gut.
Gerade wie dann der erste Barolo am Markt gekommen ist, das hilft natürlich auch nochmal.
Mhm.
Und dann das Jahr 21 und der zweite Barolo.
Ja, 21 hilft da generell.
Hilft auch nochmal, also da ist dann richtig abgegangen. Insgesamt aber super Lernphase, haben es beide gemeint, weil es halt dadurch einfach ganz viele Sachen hinterfragen, auch wie das bei Clerico rennt. Weil sie jetzt sagen, okay, gut, das ist spannend, aber was ist, wenn wir das umgekehrt auch so machen können?
Ja.
Was ist, wenn wir da auch vielleicht ein bisschen schauen, dass wir die Weine eher spezieller verteilen und vielleicht nicht einfach nur auf die alteingesessenen Händler setzen, die wir eh schon immer haben? Also so einfach ein bisschen hinterfragen und umgekehrt auch bei Orlando Rocca halt Sachen machen, wo du denkst, ah, okay, bei Clerico funktioniert das so und so, probieren wir es auch mal in diese Richtung aus. Funktioniert das für uns oder ist das so wie im Vertrieb ganz was anderes? Und insgesamt hat halt die Cecilia gemeint und der Orlando hat das auch bestätigt, sie müssen halt Tag ein, Tag aus denken wie Clerico und denken wie Orlando Rocca.
Ja.
Umso intensiver noch seit diesem Jahr, weil seit heuer ist auch der Orlando Vollzeit bei Clerico.
Ich wollte gerade fragen.
Ja. Cecilia sowieso. Und das heißt auch, dass für Erna Baby, also für das Weingut Orlando Rocca, halt während der Lese um 4 in der Früh aufstehen müssen.
Ja, sobald du halt zwei Weingüter nebeneinander hast, die in der gleichen Region sind.
Ja, ja.
Läuft alles gleichzeitig.
Ja, ja, früh aufstehen, dann tagsüber voll eingespannt bei Clerico.
Mhm.
Sie haben erzählt, in der Mittagspause machen sie wieder Orlando Rocca.
Oh Gott, das
also während die Arbeiterinnen und Arbeiter Mittagspause machen, ziehen sie halt durch, weil es geht nicht anders.
Puh.
Dann wieder weiter bei Clerico.
Mhm.
Dafür haben sie auch gewisse Vorteile, haben sie auch beide gesagt. Also du kannst einmal einen Traktor wo ausbauen, du kannst einmal einen Mitarbeiter wo hinschicken, der da das macht oder der da im Weingarten kurz einmal durchfährt und schaut, ob alles passt. Also du kannst schon ein bisschen da helfen, aber trotzdem hast du zwei Jobs gleichzeitig.
Ja.
Aber sie haben beide grinsen und haben gemeint, ja, während der Lese ist es Sache, aber sonst geht das schon.
Ja, okay.
Also die können schon beide eine hackeln.
Sie haben offensichtlich sehr viel Energie.
Ja, ja, das ist schon okay. Ich habe mit der Cecilia natürlich auch nochmal so ein bisschen drüber reden müssen, wie das für sie ist, ob sie jemals dieses Gefühl gehabt hat, dass sie auch irgendwie wirklich Winzerin werden will.
Ja.
Und mehr in diesem ganzen Weinmachen präsent ist, weil aktuell ist schon so, dass der Orlando halt sehr der Winemaker ist quasi und sie alles rundum checkt. Aber bei Orlando Rocker selber ist sie natürlich schon sehr tief involviert, weil da haben sie halt sonst nicht.
Ja.
Bei Clerico ist das natürlich eine viel klarere Aufteilung.
Ja, sicher.
Weil da ist sie halt Vertrieb, er ist halt quasi der Winemaker und dann gibt es halt trotzdem noch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter rundum. Dann gibt es die Juliana noch, die trotzdem noch immer die Repräsentantin des Weinguts ist und so.
Klar.
Also ganz unterschiedlich, aber bei Orlando Rocker sind sie wirklich sehr intensiv drinnen.
Mhm.
Und sie hat gesagt, sie hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, teilweise, dass sie da ein bisschen was fällt und abgeht. Und wenn es irgendwie die Zeit einmal erlauben sollte, würde es schon gerne also vielleicht eine Ausbildung danach machen oder so. Also das interessiert schon, weil es halt durch das Orlando Rocker Projekt viel näher am Wein und Weinmachen dran ist, als wie jetzt da rein im Verkauf. Weil du kannst halt nicht nur verkaufen für das mini kleine Weingut.
Ja klar, du musst alles Mögliche machen.
So viele Flaschen hast du nicht zu verkaufen, sondern du musst jeden Scheiß machen. Und damit wir jetzt einmal schön langsam zum Wein kommen, erzähl ich dir mal, was die zwei bei Orlando Rocker eigentlich alles machen.
Ja, bitte.
Also einmal den Barolos Brun, den haben wir schon gehört. Dann Lange Nebbiolo, das haben wir im Glasl. 2021 haben sie dann auch noch am Barbera gemacht, von einem Weingarten von der Mama nämlich.
Aha.
Aber da war die Idee, dass den nur in ganz besonderen Jahren machen wollen.
Mhm.
Und es ist auch nicht sicher, ob es den überhaupt nochmal geben wird, weil eigentlich sind sie draufgekommen, einer ist wichtiger, dass sie sich stärker auf Nebbiolo fokussieren.
Ja.
Gerade mit diesem Projekt, diese knapp 5000 Flaschen gibt es pro Jahr, davon ungefähr 1800 Barolo, Rest Lange Nebbiolo. Mhm. Im Glasl eben Lange Nebbiolo 2023, das sind die ein bisschen jüngeren Reben, haben wir eh schon gehört.
Ja.
Der Boden ist Marne di Sant'Agata, das ist ein fossiler Tonboden, der ganz klassisch im Piemont ist, mit ein bisschen mehr Sandanteilen, das ist klassisch wiederum für Bussia. Gelesen haben sie im Jahr 2023, das doch recht warm war, ein bisschen früher, sprich Anfang Oktober.
Ja.
Entrappt und angewetscht dann und im Edelstahltank für 20 Tage auf der Maische. Sie haben auch schon mit längeren Maischestandzeiten gespült gehabt in den Jahrgängen davor, sind dann aber draufgekommen, dass eigentlich diese kürzere Maischegärung eigentlich einer mehr taugt.
Ja.
Die 20 Tage da optimal sind. Das wird dann abpresst, kommt direkt in gebrauchte Barriques für ein Jahr und dann auf die Flaschen. Jetzt darfst du mal deine Bewertung überlegen. Ich erzähle dir dabei, wo es den Wein gibt. Aktuell nämlich nur in Deutschland. In Österreich hat es meines Wissens noch nähert. Gibt es bei Wein Piemont sowie bei Barolo und Champagne.
Ja.
Und das Ganze kostet knapp 20 Euro.
Wirklich?
Yes.
Ach, das ist so ein guter Preis.
Ja, also ich habe dazu geschrieben in meinen Notizen, aktuell noch sehr preiswerter junger Mann, weil ich weiß nicht, wie das weitergeht, weil das ist schon sehr, sehr gut.
Also wenn auch der Barolo sehr, sehr gut ist,
hatte ich noch nicht im Glas.
Ah, okay.
Aber wird von guten Quellen als sehr, sehr, sehr gut empfohlen. Und eben genau mit diesen Worten, deswegen habe ich das auch schön gefunden, dass du das also beschrieben hast, mit, wenn du das vergleichst mit ganz groß, dann sind wir irgendwo bei Rinaldi.
Ja.
Weil genau mit dem, wann der Rinaldi schmeckt, dann bitte kostet es auch, ist mir das empfohlen worden. Und der kostet aktuell, glaube ich, zwischen 55 und 60 Euro.
Ja, das ist ja auch super preiswert.
Für Piemont und Barolo,
ja,
ein sehr fairer
Preis. Ja, natürlich, immer innerhalb des
ja, muss man dazu sagen, weil
Piemont Vergleich,
60 Euro für Flaschenwein ist ein Haufen Geld.
Natürlich, aber die Firmen dieser Piemont können das halt fordern.
Ja. Ja.
Aber das für 20 ist absolut top.
Ja.
Das zahle ich da 100 Mal.
Ja.
Absolut spitzenmäßig. Ja. Und mir macht der Wein auch extrem viel Spaß.
Ich finde auch. Es ist einfach, also ich hab das komplett blind, weil ich gar nichts gewusst habe darüber. Ich habe nur gesehen, junger Bursche, und das kann man mitbestellen, habe ich das mitgenommen. Und habe dann die Flaschen irgendwann mal aufgemacht, wo ich halt zwei, drei verschiedene Sachen verkostet habe. Und habe mir gedacht, fuck, das ist einfach saugeiler Saft.
Absolut. Vor allem saugeiler Saft mit richtig Struktur.
Ja.
Den du extrem gut trinken kannst.
Voll.
Very, very nice.
Ja,
ja, wie schon gesagt, du kannst gerne weiter Piemont-Folgen machen. Gar kein Problem damit, wenn das so ausschaut. Go, go, go. Ja,
schon geil.
Herrlich. Und rein von der Bewertung her, 9,4, 9,5 eigentlich.
Ja,
herrlich.
Ja.
Richtig, richtig gut.
Ich habe auch bei mir so 9,5, 9,6 da stehen, weil ich finde das einfach für, gerade für das, wenn du sagst, du kannst mit Struktur umgehen, aber du willst jetzt nicht nur Struktur haben, sondern du willst diesen Soft- und Trinkfluss haben.
Genau.
Das ist perfekt.
Ja, absolut.
Also, mega Wein. Ich habe natürlich mit Cecilia und mit Malando auch noch so ein bisschen drüber reden wollen, wie das ist, wenn du jetzt gleichzeitig bei Clerico arbeitest und für ein kleines Mini-Weingut. Ja. Der Lando hat gemeint, das ist schon im Kopf immer schwierig, weil du halt eben komplett umdenken musst. Aber es macht es auch spannend.
Ja.
Du hast halt bei Orlando Rocker die komplette Freiheit eben, kannst die spülen, kannst eben diese längere Mazeration mal probieren.
Ja.
Da bist halt eben weniger technisch, hast viel weniger Kontrolle insgesamt da, weil du einfach halt die ganzen Gerätschaften auch nicht hast, weil natürlich dieses Domenico Clerico Weingut, was sie dort hingestellt haben, das ist halt State of the Art damals gewesen.
Ja.
Und wenn du da so viel Kohle investierst, dann ist das auch auf Langfristigkeit aufgebaut. Also da hast du halt wirklich alles drinnen.
Natürlich.
Die neuesten Gerätschaften überall und Gemma. Und sie haben halt natürlich nichts.
Gar zusammengekauft das Zeug.
Genau, also es ist schon sehr, sehr spannend. Und er hat halt gesagt, ja, halt für sie ist halt das ein super Ausgleich auch. Und eine Spielerei, wo sie immer auch wieder was lernen für das Gegenüber. Mhm. Auch stilistisch immer wieder so ein bisschen nachbauen können. Gleichzeitig sagt er halt, sie können jetzt bei Domenico Clerico nicht einen riesen stilistischen Move machen, weil da verlierst du halt den Kundenstamm.
Klar,
das geht natürlich auch nicht. Aber da hast du halt die Freiheit mit Orlando Rocker, dass du in kein Korsett passen musst. Ich habe dann auch noch so ein bisschen mit einer über das Thema biologische Bewirtschaftung geredet, weil das bei den Piemonteser immer fragen muss, aber ich weiß, was die Antwort wahrscheinlich sein wird.
Trotzdem fragt man.
Die Cecilia hat gemeint, ja, von der Grundidee wäre das eigentlich sehr relevant für sie, aber es ist aus ihrer Sicht nicht umsetzbar.
Okay.
Weil die Flächen so kleinteilig sind und du halt ständig Randzeilen hast, die dann nicht biologisch sind, weil halt alle anderen rundum konventionell spritzen.
Ja.
Ist halt wahrscheinlich so ein bisschen das Problem, dass da, glaube ich, wenig so richtige Biopioniere in dieser strukturell immer sehr schwachen Region gibt oder gegeben hat.
Ja.
Dadurch nie irgendwer da einmal draufgehauen hat und das einfach ganz anders gemacht hat. Und deswegen hast du halt diese Verrückten nicht drinnen, die irgendwie das einmal angestoßen hat. Und jetzt da will halt keiner gegen die Windmühlen kämpfen, gefühlt.
Ja, jetzt geht's auch leichter. Ich meine, die Sache ist die, wann ist es jemals leicht, da Verrückter zu sein? Richtig. Generell nicht wirklich. Und es ist natürlich nur schwieriger, wenn die ganze Region kein Geld hat, alles sowieso extrem schwierig ist. Und jetzt rennt es wahrscheinlich einfach wiederum zu gut.
Ja. Also ich glaube auch, dass es halt einfach eine sehr praktische Ausrede ist. Mir ist schon klar, dass jetzt ein kleines Weingut wie Orlando Rocker nicht den Schritt machen kann.
Ja.
Weil wenn die jetzt davon die 5000 Flaschen, 2000 dann nicht als Bio ausgeben können oder mehr oder weniger verlieren, weil halt das...
Ja. Genau, und die Komplikation hast, dass du dann einmal so und einmal so arbeiten musst und alles trennen musst. Also für ein kleines Weingut ist es tatsächlich Arsch.
Genau. Also ich glaube, dass halt irgendwer von den wirklich Großen anfangen müsste.
Unbedingt.
Und das durchziehen müsste, damit da einmal was passiert, wo einmal viel Flächen einfach, weil dann hast du wahrscheinlich irgendwo den Dominoeffekt, dass der Nachbar sagt, na gut, ich hätte eh gern so gearbeitet, aber habe halt immer diese Ausreden mit den Zahlen gehabt, die fällt mir jetzt weg, dann mache ich es vielleicht auch und dann geht es weiter und weiter und weiter. Aber das muss halt erst einmal passieren.
Ja.
Und solange es so rennt, ist wahrscheinlich auch wieder schwierig.
Ja, mal schauen, ob da irgendwo mal ein Idealist oder Idealistin kommt, das alles umdrehen will.
Ja, und zum Abschluss natürlich die klassische Frage zur Zukunft.
Yes.
Und die ist natürlich einigermaßen aufregend, weil du hast eben Orlando Rocker aus Domenico Clerico. Es geht nämlich wirklich auch bei Clerico Vollgas weiter, weil der Orlando und die Cecilia das Weingut langfristig auch übernehmen werden.
Stark.
Also macht eh Sinn, die Giuliana ist ja am Ende genauso eine Mutterfigur wie die eigene Mama.
Ja.
Und deswegen sind sie als Kinder eigentlich auch die logische Erbfolge, wenn man so will. Aber ja, sie werden langfristig dieses Weingut übernehmen.
Mhm.
Die Cecilia hat gemeint, der Plan ist weiterhin auch, dass sie die zwei Weingüter wirklich separat nebeneinander machen.
Ja.
Mal schauen, sie hat gesagt, sie wollen mit Orlando Rocker jetzt auch nicht wachsen. Sie sehen das wirklich als ein kreatives Outlet so ein bisschen.
Aber es ist doch wunderschön, wenn du die Möglichkeit hast, so eine Spielwiese zu betreiben, wo du halt nicht schauen musst, dass es exakt das Gleiche liefert, wie es immer liefern soll.
Richtig. Auf der anderen Seite denke ich mir, du könntest natürlich dann in diese Falle tappen, dass du sagst, ja, ich will eigentlich nur mehr das machen, weil das ist so mein Baby. Ne? Also mal schauen, wie das langfristig sich weiterentwickelt und wo sie auch dann mit dem Weingut Domenico Clerico sich hinentwickeln.
Mhm.
Die Cecilia hat auch ganz ehrlich gesagt, hey, also erstens, Fokus liegt natürlich auf Domenico Clerico, das ist das große Weingut, was wir da übernehmen werden.
Ja, sicher.
Also da muss auch der Fokus drauf liegen, weil das wäre sonst fatal.
Es ist auch der finanzielle Fokus. Es ist einfach so, dass das bis zu einem gewissen Grad ganz genau auch ermöglichen wird, dass sie eventuell das zweite weiterführen können.
Und du weißt grundsätzlich nicht, ob du, wenn du 20 Hektar von Orlando Rocker machen würdest, ob das überhaupt funktioniert.
Ja, eben. Ja.
Dann müsstest du erst einmal die Kundengruppe wieder finden und so weiter und so fort.
Also ich meine, die Kundengruppe darf sich schon finden. Da machen wir gar keine Sorgen, wenn das stilistisch so ausschaut.
Ja,
es ist halt Sache.
Ja, natürlich wird es, aber für 20 Hektar musst du das erst einmal finden. Das ist schon
stimmt,
viel.
20 Hektar.
Für das, dass du dann halt trotzdem das Zeug sehr teuer verkaufst. Ne?
Ja.
Weil wenn du denkst, wenn du an die großen Namen denkst, wie viele Hektar haben die dann? Ne?
Stimmt. Ja.
Rinaldi? 5, 6, also ja. Das ist schon alles dann nochmal kleiner strukturierter, diese bekannten, ikonischen Namen oft.
Ja.
Also weiß ich gar nicht, ob das so einfach war. Und sie hat aber auch gesagt, mal schauen, ob es uns wirklich gelingt, das langfristig getrennt zu halten oder ob wir doch irgendwann dann beschließen, okay, das ist uns den Aufwand nicht wert, wir führen das in irgendeiner Form zusammen.
Mhm.
Aber das war für sie eher so ein 20-Jahre-Ausblick.
Okay.
Aktuell hat sie gesagt, so wie es ist, macht es für uns voll Sinn und so wird es auch bleiben. Aber was weiß ich, was in 20 Jahren passiert quasi.
Ja, okay.
Aber jetzt groß wachsen werden beide Weingüter nicht. Also weder bei Clerico, ich meine, aktuelle Situation der Weinwelt, ja, nun auch nicht.
Brauchst wirklich nicht wachsen, ja.
Aber auch Orlando Rocker haben sie gesagt, ja, diese 5000 Flaschen, super. Mhm. Diese zwei Nebbiolo-Flächen im Bus, ja, wunderbar. Mhm. Geile Lage, da kannst du die richtig spülen. Barolo, lange Nebbiolo, Punkt.
Mhm.
Also eben auch keine neuen Experimente da jetzt dazu kommend,
ja.
Außer es ergibt irgendwas, wo sie sagen, das bringt einer vielleicht was, wenn sie da was ausprobieren können, was dann vielleicht für Clerico mal was wird oder sonst was, aber per se nicht. Ja, und dann werden sie einfach schauen, wie es Schritt für Schritt weitergeht, weil
sehr schön.
Es sind halt trotzdem zwei sehr junge Menschen, die man auf jeden Fall im Schirm haben sollte.
Ja.
Die bin mir sehr, sehr sicher, dass sie in den nächsten Jahren dann auch einiges tun wird.
Sehr, sehr, sehr cool. Wieder meine sehr gute Piemont-Folge, wieder ganz anders als beim letzten Mal auch wieder.
Ja, klar.
Eine richtig schöne Sache im Glas.
Mega.
Das zieht sie durch. Sehr gut.
Ja, das ist sehr sicher. Das ist ja der Grundfokus unseres Podcasts hier, dass da schöne Sachen im Glas landen.
Stimmt, habe ich schon wieder vergessen.
Das gehört schon dazu auch. Aber die Geschichte ist halt auch super.
Absolut. Also, vor allem, ich habe halt nicht erwartet, dass Clerico da vorher das Name. Ne?
Nein, natürlich nicht. Also, das kriegst du jetzt auch, wenn du nicht warst, kriegst du das auch nicht so mit.
Mhm.
Weil halt trotzdem, wenn du Orlando Rocker googelst, findest du halt gar nichts.
Mhm.
Also zwei, drei Sachen. Dann findest du irgendwo einmal irgendeine Küchenherstellungslinie, die heißt Orlando Rocker. Also, das findest du auch und dann war es das ziemlich. Da musst du schon ein bisschen um ein paar Ecken rein, damit du dann wirklich checkst, ah, okay, vor allem dieses, dass die wirklich eigentlich die Kinder vom Clerico gefühlt sind, das kriegst du ja gar nicht mit.
Ja.
Und das ist aber natürlich mega spannend. Ja.
Jetzt muss man nur genauer erzählen, wie du zu den Weinen tatsächlich gekommen bist, weil du hast gesagt, das ist dir mehr oder weniger empfohlen worden.
Nein, es ist mir nicht empfohlen worden, sondern ich habe es mitbestellt.
Einfach also mitbestellt,
ich habe es einfach mitbestellt in einer Piemont-Bestellung bei Weinpiemont damals, wo auch die Flaschen Brunner Rocker dabei waren. Und da habe ich das bestellt, weil ich mir gedacht habe, das haben sie halt in ihrem Sortiment gehabt. Und da ist halt gestanden, ja, junger Typ, der seinen ersten Wein 2020 gemacht hat. Da habe ich gedacht, keine Ahnung, klingt cool, habe ich noch nie irgendwo gehört, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das bestelle ich jetzt mal mit.
Einfach auf gut Glück, sehr gut.
Genau. Dann habe ich es gekostet und dann habe ich dann im Nachhinein natürlich den Hinweis gekriegt, dass der Barolo auch super ist.
Ah, ja.
Und dass das eben in dieser Wertigkeit von der Stilistik her irgendwo Richtung Rinaldi schielen kann. Also, dass der das zumindest auch taugt, wenn der Rinaldi taugt.
Ja.
Das ist nie ein schlechtes Zeichen.
Ja, absolut. Und ich kann es echt nur bestätigen.
Ja, immer. Wenn du das blind sagst, dann ist das wirklich eine gute Bestätigung.
Sehr gut. Vielen Dank für den Wein. Vielen Dank für die Folge. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist das Ganze ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.